Wir möchten heute weitermachen in unserer Predigtreihe, die wir letzte Woche begonnen haben. Kommt's gleich? Liebe Vergebung. Du kannst auch sagen, Liebe Vergebung. Und ich weiß, dass das Thema Vergebung sehr herausfordernd ist. Und jeder, der hier sitzt, steht auch an einem ganz anderen Punkt in dieser Thematik. Vielleicht sagt der eine, das Thema ist für mich gerade gar nicht so relevant, weil ich lebe eigentlich im Frieden und im Reinen so mit den meisten Menschen. Vielleicht gibt es aber jemand anderes, dir geht es so, dass du sagst, hey, das ist eins der schwersten und herausforderndsten Themen in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme. Und ich möchte heute über 5 Aspekte oder 5 Dinge mit euch sprechen, die wichtig sind in dieser Thematik. Ich möchte am Anfang mit euch über die Bedeutung der Vergebung sprechen. Das zweite, ich möchte mit euch über das Prinzip der Vergebung sprechen. Das dritte, ich möchte mit euch über den Prozess der Vergebung sprechen. Als viertes, über das Ziel der Vergebung. Und als fünftes, über die Kraft der Vergebung. Und ich möchte starten mit einer Geschichte. Ich möchte starten mit einer Geschichte. Und zwar ist Johnny, ein kleiner Junge mit seiner Schwester, bei den Großeltern eingeladen. Und sie kommen zu den Großeltern und Johnny bekommt eine Zwille, seine erste Zwille geschenkt. Und Johnny geht in den Wald und versucht mit dieser Zwille nun Ziele zu treffen. Und es ist halt seine erste Zwille, er hat noch nicht so die Erfahrung und er verfehlt alle Ziele verfehlt er. Ach so, ihr kennt keine Zwille. Eine Schleuder. Also kennt ihr dieses mit Holz, zwei hier oben und da? Ihr kennt keine Zwille? Okay, das ist der Unterschied zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Also im Norden hätte mich das niemand gefragt. Jetzt wisst ihr Bescheid, ja? Jetzt kommen auch die ganzen Erfahrungen mit der Schleuder und so weiter. Ja, kenne ich schon, habe ich schon gemacht und so. Johnny geht nun aus dem Wald zu den Großeltern, geht in den Hinterhof und er sieht dort eine Ente. Er nimmt die Zwille oder die Schleuder. Sagt man echt Schleuder hier? Meine Herren, okay. Also Steinschleuder kenne ich, dass man wirft. Egal, okay. Er nimmt diese Schleuder, zielt auf die Ente und wie das so ist, die Ente wird getroffen und die Ente fällt tot um. Johnny ist total panisch, nimmt die tote Ente und verschachert sie hinter einem Holzhaufen. In dem Moment guckt er hoch und seine Schwester schaut von oben aus dem Fenster und sieht alles. Die Schwester sagt den Großeltern nichts. Beim Mittagessen sitzen sie zusammen und die Großmutter sagt, Sally, es wäre so schön, wenn du mir gleich nach dem Mittagessen beim Abwasch helfen könntest. Sally guckt die Oma an, Oma, also der Johnny, der hat gesagt, der wollte heute helfen. Sie wendet sich zu Johnny und sagt, denk an die Ente. Wie es so ist, Johnny macht natürlich den Abwasch. Bisschen später, eine Stunde oder zwei Stunden später, hat der Opa eine Idee und sagt, wer möchte mit mir heute angeln gehen? Und beide, ja, wir gehen mit die Oma wieder. Ich muss es euch leider, ich habe eigentlich andere Pläne. Sally, ich bräuchte dich heute Abend, dass du mir hilfst, das Abendessen vorzubereiten. Sally grinst nur und sagt, Oma ist schon alles erledigt. Johnny wollte heute Abend helfen. So. Und wie das so ist, Johnny blieb zu Hause, Sally ging angeln und Johnny machte und tat und so weiter. Und das Ganze vollzog sich nun tagelang, ein paar Tage machte Johnny alles im Haushalt, was ihn betraf und was seine Schwester betraf. Nach ein paar Tagen war Johnny dermaßen fertig, er konnte nicht mehr, er war ein psychisches Wrack. Er ging zu seiner Oma und beichtete ihr, Oma, sagte er, es tut mir total leid, Ich muss es dir sagen, ich habe deine Oma, ich habe deine Ente getötet. Die Oma schaut ihn an und sagt, Johnny, ich weiß. Johnny macht die Augen auf, guckt und sagt, wie, du weißt es? Ja, ich habe alles gesehen, ich stand am Fenster. Und weil ich dich liebe, habe ich dir vergeben. Aber weißt du, Johnny, ich habe mich gefragt, wie lange würdest du es zulassen, dass deine Schwester dich noch versklavt? In Unvergebenheit zu leben bedeutet, sich selbst an die Wunde und den Schmerz zu versklaven. Wenn wir in Unvergebenheit leben, versklaven wir uns an das, was uns vielleicht Menschen angetan haben oder was wir anderen angetan haben. Wir versklaven uns an diese Sache und manche binden sich so stark an die Verletzungen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, regelrecht ihr Leben zu leben. Und das Schlimme ist, bei manchen Menschen, sie versklaven, sie binden sich so stark an die Wunde und den Schmerz, selbst wenn der Verursacher gar nicht mehr Teil ihres Lebens ist. Manchmal ist der Verursacher schon tot. Und man bindet sich an das, was einem angetan wurde. Manche innere Wunden sind so schlimm, dass Bereiche in unserem Leben regelrecht absterben. Träume. Es gibt Menschen, die können nicht mehr träumen. Für ihr Leben und auch für andere. Sie sind nicht mehr in der Lage dazu, weil alles in ihnen nur noch tot ist. Sich oder nach Tod anfühlt. Hoffnungen sterben. Die Zukunft stirbt. Manche Wunde und Verletzung, das, was dir vielleicht angetan wurde, ist so schlimm. Und ich möchte das auch nicht beschönigen. Manches ist so schlimm, dass du keine Zukunft mehr für dich siehst. Oder vielleicht gesehen hast. Freude wird genommen. Liebe wird genommen. Vertrauen wird genommen. Und manche fühlen sich wie tot, nicht in der Lage, nicht zu leben, weil die eigene Schuld oder die Schuld der anderen so groß ist. Vergebung ist aber eine unglaubliche Möglichkeit, neu zu beginnen, einen Neuanfang zu wagen. Vergebung ist wie eine Neubelebung. Durch Vergebung finden Menschen zurück ins Leben. Selbst wenn es nie mehr wird, wie es vorher mal war, ist man durch eine echte Vergebung in der Lage, den Schuldschein zu zerreißen und einen Neuanfang zu beginnen. Glauben wir das? Durch Vergebung sind wir in der Lage, einen kompletten Neuanfang zu beginnen. Und die erste Einheit ist die Bedeutung der Vergebung. Und die Bedeutung der Vergebung finden wir unter anderem in Kolosser 2, 13 bis 14. Die Bibel zeigt uns, was die Bedeutung ist. Und dort steht, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens, dass Gott uns alle unsere Wesens, doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und weiter heißt es, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht genial? Das ist die Bedeutung der Vergebung. Hier ist der Schuldschein ist einfach zerrissen worden. Und wisst ihr, mir kam ein Gedanke. Jesus tat es, ohne mich zu fragen. Er kam nicht zu mir und sagt, wäre das okay für dich, wenn ich deine Schuld wegnehme? Wäre das in Ordnung, Jürgen? Wäre das okay, wenn ich deine ganzen Sünden wegnehme? Ich meine, er hat es vor 2000 Jahren getan, ohne dich zu fragen. Ist das nicht gut? Er hätte doch uns fragen können, oder? Na gut, vor 2000 Jahren wäre schlecht. Er tat es aus freiem Stück. Einfach, weil er wollte. Er hat nicht gefragt, ob es für dich in Ordnung ist oder für mich. Er tat es einfach aus Liebe. Aber es war nicht kostenlos. Wir haben angefangen über die Bedeutung der Vergebung. Eine Schuld wird beglichen. Wir kommen von Tod ins Leben. Schuldschein ist zerrissen. Die Bedeutung von Vergebung ist, etwas wird vergeben, etwas wird zerrissen. Eine Schuld wird erledigt, für ad acta erklärt. Aber es kostet auch was. Und hier kommen wir in das Prinzip der Vergebung. Wisst ihr, wenn ihr mit Nichtchristen ab und zu mal ins Gespräch kommt, dann kommt ab und zu der Vorwurf von Leuten, ja Mensch, diese Geschichte mit Jesus am Kreuz und mit der Vergebung, also ganz ehrlich, wozu ist das nötig? Hätte Gott nicht, ich meine, Gott ist doch allmächtig, hätte Gott nicht einfach so vergeben können? Hätte Gott nicht in seiner Allmacht sagen können, okay, das Ding mit der Schuld, mit der Sünde, ich bin ja so mächtig und jetzt vergebe ich einfach. Nun, weißt du, das Ding ist folgendes. Niemand vergibt einfach so. Niemand vergibt einfach so. Stell dir mal vor, du hast ein schönes Auto. Und jetzt komme ich mit meinem roten Caddy und mach den Rückwärtsgang rein. Und wisst ihr, beim Caddy ist der Vorteil, die Stoßstangen sind aus Kunststoff, nicht aus Blech. Das heißt, wenn ich jetzt gegen dein Auto fahre, in der Regel ist dein Auto wahrscheinlich beschädigt. Es muss, also ich meine nicht doll, ja, nur kurz angeditscht. Und jetzt stell dir mal vor, ich mach das und du springst raus. Hey, kein Problem, ich vergebe dir. Ja, wer macht denn sowas? In der Regel steigen wir aus. Boah, was ist denn jetzt, wie konntest du nur? Ja, hast du keine Augen hinten im Kopf? Nein, habe ich nicht, ja. Kannst du nicht nach hinten schauen? Kannst du nicht aufpassen? Neulich kam ich von der Gemeinde nach Hause und ich hab einen kleinen Unfall gesehen. Also nicht, wie er entstanden ist, aber so ein weißer, richtig schöner, neuer, dicker Mercedes mit einem schwarzen, richtig schönen, dicken, neuen, teuren Porsche. Und die haben so hinten so kurz leicht sich berührt und hey, niemand vergibt doch einfach so. Aber von den Nichtchristen wird dann erwartet so, ja Gott, er hätte doch einfach vergeben können. Hätte doch einfach sagen können, so what? Schwamm drüber. Machen wir mal weiter. Das Thema mit der Schuld. Ich habe doch die Macht, es zu vergeben. Wisst ihr? Wenn jemand Unrecht tut, dann haben wir immer nur zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir lassen den anderen leiden. Nummer zwei, wir vergeben und dann leiden wir. Einer leidet immer. Und ich möchte das euch an einem Beispiel erklären. Nehmen wir mal mein Handy. Ich komme jetzt zu dir, zum Beispiel Uwe, du stehst da hinten so schön, Polizist, ja, ich komme jetzt zu Uwe. Und gebe Uwe mein Handy. Ich leihe es ihm kurz aus. Uwe muss einen wichtigen Anruf tätigen. Und er, in dem Moment, wo er das Handy nicht mehr braucht, gibt er mir das Handy zurück und dann fällt es auf den Boden. Ja, schade. War mal ein schönes Handy. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Jetzt kann ich mich dafür entscheiden, dass er leidet, er bezahlt den Schaden, oder ich sage, Uwe, hey, weil du ein Polizist bist und ich mit Polizisten immer nur gute Erfahrungen gemacht habe bisher, vergebe ich dir. Und was bedeutet jetzt vergeben? Vergeben bedeutet, ich bezahle diese Schuld. Ich trete jetzt für diesen Schaden ein, nicht er. Vergeben hat immer etwas mit Bezahlen zu tun. Und wir denken manchmal so, oh, vergeben, ich vergebe jetzt einfach mal. Ich spreche einfach, du musst einfach nur Vergebung aussprechen, ja. Aber mit der Aussprache hat auch etwas, jemand muss auch dafür einstehen. Es muss immer jemand bezahlen. Das Schöne ist, als Christen wissen wir, dass Jesus am Kreuz, wo er hing, Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Und der Preis dafür war echt hoch. Wir lesen das in Hebräer 9, Vers 22. Dort steht, überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Der Epheserbrief erklärt es weiter. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Du kannst auch sagen, befreit oder erkauft. Bezahlt mit dem Blut von Jesus, also erkauft. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Wenn wir also vergeben, wenn wir jemanden vergeben, geben wir das weiter, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wir geben das weiter. Das, was in uns lebt, das, was in uns hineinkommt, die Vergebung, die wir empfangen haben, geben wir weiter. Und das Prinzip dahinter ist also, Epheser 4, 32 ist, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das Prinzip dahinter ist, Jesus hat bezahlt und es muss immer jemand sein, der bezahlt. Und indem ich das für mich in Anspruch nehme, gebe ich das weiter, das Prinzip der Vergebung. Und dazu komme ich noch später. Ein bisschen mehr, ausführlicher. Wir haben über die Bedeutung der Vergebung gesprochen. Wir haben über das Prinzip der Vergebung gesprochen, dass immer jemand bezahlen muss. Und jetzt möchte ich über den Prozess der Vergebung sprechen. Wer wurde schon einmal versehentlich angerufen von einer wildfremden Person? Hand hoch. Wow, okay, fast jeder. Wer hat es schon mal erlebt, dass kurze Zeit später die gleiche Person wieder anrief? Hand hoch. Zweimal. Wer hat es erlebt, dass die gleiche Person ein drittes Mal anrief? Hand hoch. Wer hat es erlebt, dass die gleiche Person ein viertes Mal anrief? Wow, ich würde gern wissen, wer das war, du. Also irgendwann muss man das doch schnackeln, oder? So, und da sind wir schon. Stell dir mal vor, jemand ruft dich 10-mal an. Irgendwann sagst du, also ganz ehrlich, mein lieber Freund oder meine liebe Freundin, also wenn sie jetzt nicht aufhören, dann mache ich mein Telefon aus. Also irgendwann fängt es auch an zu nerven, oder? Wir haben eine ähnliche Situation. Petrus ging einmal zu Jesus. Und Petrus stellte Jesus eine Frage. Übrigens eine der herausforderndsten Fragen im Neuen Testament. Da kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Es steht so nicht, aber ich denke, Petrus war hier, er war wahrscheinlich ein bisschen stolz auf sich. Weil es war Brauch, es war üblich, dass, also 3-mal war okay. Also in der Kultur damals, 3-mal war so normal. Und Petrus, man weiß nicht, warum die Zahl 7, manche Ausleger sagen, weil 7 auch die vollkommene Zahl ist. So, wenn man das so denkt, Petrus, du denkst so, oh, ich hab verstanden. 7-mal, Jesus, 7-mal. Also, das ist doch schon. Vielleicht musste er gerade an irgendjemanden denken, an Johannes oder so, von seinen Jüngern, von seinen Freunden. Vielleicht hat ihn Johannes 5-6-mal geärgert und so und dann sagt er, okay, ein 7. Mal, aber dann reicht's. So, okay, 7-mal. Und wisst ihr, es ist interessant zu sehen, dass Matthäus 18, 19, 20 Jesus ganz viel auf den Kopf stellt von den Prinzipien. Er beginnt ab Kapitel 18 damit zu erklären, wer groß ist im Reich Gottes. Und er nimmt dafür ein kleines Kind. Er spricht übers Herrschen, weil die Jünger fragen, wer ist der Größte im Reich Gottes? Und er beschreibt, die Herrschen meint zu dienen. Und dann kommt Petrus und wisst ihr, wenn man die Evangelien liest, dann stellt man immer wieder eins fest, die Jünger verstehen überhaupt nicht, was Jesus von denen will. Die verstehen nie Jesus. Und Petrus dachte, jawohl, also ich habe jetzt schon ein bisschen zugehört. Jesus, ich war jetzt eine Zeit mit dir unterwegs, also 7-mal. Und wisst ihr, was sagt Jesus? Wissen wir alle. Jesus sagt, nein, antwortete Jesus, 70 mal 7-mal, das heißt 490 Mal. An einem Tag von derselben Person. Im Grunde genommen sagt Jesus, Petrus, das ist absurd. Ich sag dir mal was. Hör auf, über das, was Leute dir antun, Buch zu führen. Lass uns mal eine Frage stellen. Wie dick ist unser Büchlein? Oder unser Buch? Oder unser Ordner? Oder unser Handy-Notizbuch? Heute wieder Person X hat mich nicht angeschaut. Hat mich nicht begrüßt, hat mich nicht angerufen, mich vergessen und so weiter. Wisst ihr, wir brauchen kein Notizbuch in unserem Handy. Wir brauchen kein Notizbuch irgendwo auf Papier. Manche tragen ihre Notizen in ihrem Herzen. Viele. Und das über Jahre. Im Grunde genommen sagt Jesus, ey, es ist absurd zu zählen. Das neue Prinzip sieht so aus. Vergib immer. Egal, was dir angetan wurde, zu jeder Zeit. Wow. Wisst ihr, diese Worte könnte man in zwei Richtungen auslegen. Jemand verletzt mich, und das ist auch die primäre Auslegung. Das, glaube ich, ist die primäre Auslegung. Jemand verletzt mich immer wieder und ich vergebe ihm immer wieder. Petrus fragt, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mich verletzt? Und jetzt kann ich das folgendermaßen auslegen, das ist die Nummer eins und ich denke auch die Premiere. Jemand kommt immer wieder und verletzt mich immer wieder und ich vergebe ihm immer wieder. Aber du könntest das auch anders auslegen. Jemand verletzt mich nur einmal und ich vergebe ihn immer wieder. Manche Wunde und manche Verletzung reicht nur einmal. Und es begleitet dich für den Rest deines Lebens, wenn du es zulässt. Ich möchte es an einem kleinen Beispiel illustrieren. Ich hatte früher mal einen Twingo. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, einen blauen. Lacht mich nicht aus. Ne? Ich war froh, dass ich den hatte, der Twingo. Das war mein Ein und Alles. Und als ich anfing zu arbeiten und schon mein eigenes Geld verdiente, kaufte ich mir irgendwann einen richtig tollen, neuen, schönen Passat. 150 PS, sportlich. Und ich kaufte mir dieses Auto und wisst ihr, dieses Gefühl, du kaufst dir dein eigenes Auto mit deinem eigenen Geld das erste Mal in deinem ganzen Leben. Ich habe davor gestanden und dachte, hey, wenn ich dich heiraten könnte, ich würde dich heiraten. Und es kam, wie es kommen musste. Mein Ein und Alles, wir hatten ein Treffen mit Kumpels und wir stiegen alle ins Auto und wir fuhren los, kamen an in Hannover, an einer, da wo mein Kumpel wohnt. Ich steige aus dem Auto, anderen stiegen auch aus dem Auto und dann sagt plötzlich einer, sag mal Jürgen, hast du das schon gesehen? Ich so, nein, was denn? Komm mal her. Dann bin ich ums Auto herum, stehe vorm Auto und die rechte Seite komplett von hinten nach vorne. Wisst ihr, manche Menschen, ja? Kennt ihr, also es gibt ja wirklich manche Menschen, die gönnen niemandem was, ja? Und die nehmen so einen Schlüssel und dann gehen sie von hinten nach vorne. Du musst dich gar nicht viel bewegen. Du nimmst einfach nur einen Schlüssel dicht ans Auto. Ich habe es mir so vorgestellt, ja? Und dann einfach nur. Ich habe das Ding gesehen, diese weiße Linie von hinten nach vorne. Ich weiß nicht. In dem Moment, ich habe mein Auto wirklich geliebt, ja. Ich bin so auf meine Knie gefallen. Ich habe diesen Kratzer gesehen. Ich weiß nicht, ob ich geweint habe. Aber ich war so sauer. Ich war so sauer. Weil in meinem Kopf war gleich, wenn ich das reparieren möchte, das kostet mich jetzt einiges. Und ich muss dafür bezahlen, weil derjenige, der das gemacht hat, ich habe ja keine Ahnung, wer das gemacht hat. Und dann sind wir rein und wir haben dann uns Bilder angeschaut. Derjenige war in Australien, hat dort einen Trip gemacht und ich sah die ganzen Bilder und ich habe nur mein Auto gesehen. Diesen Kratzer. Worauf möchte ich hinaus? Jeden Tag, das ging glaube ich dann noch wochenlang, ja, jeden Tag, wenn ich aus dem Haus rausgegangen bin und mein Auto gesehen habe, bin ich immer an diesem Kratzer erst vorbei. Diesen Kratzer gesehen. Ja, und gesagt. Und irgendwann kam der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, ich muss das loslassen. Ja? Mein Auto ist nicht perfekt. Und ich musste vergeben. Immer und immer und immer wieder. Vielleicht gibt es in deinem Leben Dinge, vielleicht hat in deinem Leben jemand etwas verbockt oder verursacht und du denkst immer wieder daran. Und dann meint der Text genau das. Vergib und vergib und vergib und vergib. Ihr Lieben, Unvergebenheit ist einer der größten, ich glaube, das größte Problem, wo in Beziehungen zum Zerbruch führt. Kinder vergeben nicht ihren Eltern, Partner vergeben nicht ihren Partnern, Menschen vergeben nicht ihren Eltern, was sie getan haben. Meine Eltern, meine Kindheit, sie war so schlimm, bam und so und so und so. Und es bindet sie und es versklavt sie an die Verletzung. Und Menschen sind nicht in der Lage, ihr Leben zu leben, weil sie nicht loslassen können. Und ich möchte nicht die schlimmen Dinge, die wir manchmal erleben, herunterspielen und sagen, hey, du musst einfach vergeben. Wir werden uns in dieser Reihe auch darüber beschäftigen, Grenzen zu setzen. Vergeben meint auch, Grenzen zu setzen. Wenn ich dir vergebe, bedeutet nicht, dass ich mit mir auch immer wieder das mache, lasse, was du vielleicht vorhast oder möchtest. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist ein Prozess, ihr Lieben, und ich habe mal ein Bild mitgebracht. Wer kennt diese Ketchupflaschen? Einige. Und wisst ihr, ich, mit diesen Ketchupflaschen, mit denen komme ich nicht klar. Versuch doch mal, wenn du gerade essen willst und hungrig bist, diese Ketchupflasche zu nehmen, noch neu, aufzumachen, umdrehen. Wisst ihr, was dann passiert? Gar nichts. In der Regel, oft kommt gar nichts raus. So, und jetzt meinst du, kommen ja mit einer Gabel dann? Gabel in der Regel kein guter Tipp, irgendwie mit Gabel klappt es nie. Aber mit einem Messer klappt es, ja? Manchmal. Aber kennst du das, du nimmst du die Flasche und dann kommst du mit dem Messer und auf einmal. Ja? Und dann hast du mehr Ketchup als Pommes, ja? Auf deinem Teller. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt da einen Trick. Und zwar, der Trick sieht so aus. Also das hat jemand gesagt, ich muss das mal ausprobieren, nicht den Fehler hier unten drauf zu klopfen. Weil dann kann es passieren, pum, pum und wieder alles. Sondern hier oben bei der 57, probiert es mal aus, immer da oben so leicht, ja, immer klapp, 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 klapp und irgendwann mal braucht Geduld, ja. Das wird es sein. Sie probiert's mal aus, ja. Und dann könnt ihr Zeugnis geben. Also immer drauf, klapp, klapp, klapp. Und irgendwann rutscht es langsam, 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 langsam. Und irgendwann kommt mehr und mehr und mehr. Aber irgendwann müssen wir aufhören, ja. Vergebung meint genau das. Du musst an der richtigen Stelle klopfen, so lange, bis du durch bist. Und nicht vorher aufhören. Manche machen den Fehler und sagen, ja, ich habe vergeben, ich muss vergeben, hat ja mein Pastor gesagt. Oder mein Hauskreisleiter. Und dann war es das. Und dann, was oft passiert, Deckel drauf und weiter. Und wenn das hochkommt, das darf nicht sein. Ich habe nicht genug Glauben, ich habe nicht genug vergeben, bla 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 bla, alles Blödsinn. Du brauchst Geduld, du brauchst den richtigen Punkt, du brauchst vielleicht auch Unterstützung, um an der richtigen Stelle immer wieder zu klopfen und darauf zu vertrauen, dass Gott kommt und dass Gott dir hilft und den Punkt trifft. Er trifft. Glauben wir das? Er trifft. Sensibel. Ganz behutsam. Und dieser Prozess, diese Art der Vergebung, das brauchst ganz oft, gerade bei frischen Verletzungen, aber auch ganz tiefen Verletzungen. Missbräuchliche Dinge, Gewalt und. Da kannst du nicht einfach mal sagen, hey, du musst einfach jetzt nur vergeben. Und dann war's das. Sondern es braucht den Prozess. Und wenn du in einer Situation stehst, besorg dir so eine Ketchupflasche, stell sie auf den Tisch und sag, und jetzt fange ich an, an der richtigen Stelle zu klopfen, zu klopfen, zu klopfen. Ich möchte jetzt über das Ziel der Vergebung sprechen. Das Ziel der Vergebung ist ganz einfach. Liebe. Jetzt denken manche, oh, die Christen wieder alles Liebe. Ich möchte wiederholen von letzten Mal, von letzter Woche. Ich sprach über die Sünderin in Lukas 7, die hereinkam, wo der Pharisäer Jesus eingeladen hat. Und die Frau war vermutlich als Prostituierte bekannt in der Stadt. Und sie diente Jesus, sie küsste seine Füße, sie benetzte seine Füße mit ihren Tränen, machte ihre Haare auf, machte seine Füße sauber. Ich habe letztes Mal gesagt, das ist so extrem, dass es schon wieder wehtut, wenn ich allein mir das bildlich vorstelle. Hört ihr die Predigt an. Aber ich möchte jetzt gar nicht länger darüber reden. Jesus hat an einer Stelle was Entscheidendes gesagt. Er sagte, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das heißt, das Ziel der Vergebung ist was? Liebe. Ist Liebe. In allen seinen Facetten. Jesus wurde mal gefragt, was ist das wichtigste und höchste Gebot? Und dann, das kennt ihr. Und in Johannes 13, 34, 35 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Ziel ist Liebe. Und jemand hat mal gesagt, Robert Tillman Kendall, der hat ein Buch über Vergebung geschrieben, viele Sachen. Er sagt, was die Welt am meisten beeindruckt, sind veränderte Leben, für die es keine natürliche Erklärung gibt. Was die Welt am meisten braucht, sind veränderte Leben, für die es keine natürliche Erklärung gibt. Hey, wie kannst du das? Der Chef hat dich wieder so ungerecht behandelt. Wie kannst du nicht anfangen, hier zu wettern? Und wie kannst du nicht anfangen, zu fluchen? Hey, deine Frau hat dich verlassen und du flippst hier nicht völlig aus? Du rechnest nicht mit allem ab? Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht. Und nun möchte ich zum Schluss über die Kraft der Vergebung sprechen. Einmal nur ganz kurz ein paar Gedanken. Ich sprach darüber, dass Vergebung immer etwas mit Bezahlen zu tun hat. Jemand muss immer für die Schuld einstehen. Und es ist so, wenn ich jetzt mein Handy jemandem gebe, Uwe gebe, mein Handy, mein kaputtes Handy, ja, es würde mir wehtun. Mein Handy liebe ich jetzt nicht so wie mein Auto, ja, okay. mein damaliges Auto. Aber es wäre nur ein kurzer Schmerz, finanzieller Art. Aber was ist, wenn jemand dir etwas antut, was viel tiefer ist, viel schmerzhafter, viel mehr als nur ein kaputtes Handy, nämlich ein kaputtes Leben oder das Leben deiner Kinder. Es ist eine Sache, ob du mein Handy hinschmeißt, aber es ist eine andere Sache, wenn du zu meinem Kind kommst und es zerstörst. Oder meine Frau. Es ist eine Sache, ob du mich belügst, aber es ist eine andere Sache, ob du meine Geschwister, meine Glaubensgeschwister, meine Gemeinde betrügst. Und ich habe schon erlebt, wie Menschen in Gemeinde kamen, die Gemeinde betrogen haben. Alle haben es geglaubt, als Lüge entpuppt. Wisst ihr, wir kommen manchmal in unserem Leben an Punkte, wo wir sagen, ich kann nicht vergeben. Eine Frage, darf ich so sprechen als Christ? Und hier beginnt die Kraft der Vergebung. Weil die Kraft zu vergeben kommt nicht von mir, sondern sie fließt vom Kreuz in mein Herz, in das Leben der anderen Menschen. Sie kommt nicht von mir. Sie kommt nicht von dir. So stark kannst du gar nicht sein. Kann kein Mensch sein. Die Kraft kommt einzig und allein vom Kreuz. Seid ihr mit mir? Seid ihr noch da? Ich hoffe, ich langweile euch heute nicht. Die Kraft kommt nicht von dir und mir. Warum war Jesus in der Lage zu vergeben? Jesus hat eine entscheidende Stelle gesagt. Jesus hat gesagt, ich tue nichts, was ich den Vater tun sehe. Am Kreuz, auf wen hat er geschaut? Auf den Vater. Was hat der Vater getan? Er hat vergeben. Und Jesus, und ich glaube das zutiefst, in dem Moment, wo er sagt, Vater, vergib ihnen, hat er im Grunde nur das ausgesprochen, was der Vater schon getan hat. Weil bezahlt war schon. Und das Gleiche gilt auch uns. Wenn dich jemand verletzt, wenn dich jemand enttäuscht, wenn jemand böse zu dir ist, vielleicht kann die Band nach vorne kommen. In dem Moment kannst du dich entscheiden. Und es ist immer eine Entscheidung. Und vielleicht schaffst du es nicht alleine. Vielleicht brauchst du da Hilfe. Aber ich bitte dich, ich ermutige dich, treff diese Entscheidung. In dem Moment, wo du verletzt bist oder enttäuscht wirst oder auch enttäuscht wurdest, dann nimm die Kraft in Anspruch, die er für dich hat. Nimm die Kraft in Anspruch. Lass diese Kraft... Das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es ist letztendlich so. Lass die Kraft durch dich hindurchfließen. Und schau dir diesen Menschen an und sprich es innerlich aus. Ich vergebe dir in der Kraft von Jesus Christus. Nicht aus meiner Kraft, sondern aus der Kraft von Jesus Christus. Lass uns die Augen schließen.